Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Folge 28 des Gadgetfunk. Wir schreiben den Donnerstagabend und wir sind wieder in unserer Stammformation unterwegs. Das heißt, nur der Heiko, Servus.
Und der Carsten.
Herzlich willkommen, nochmal. Ja, letzte Woche waren wir zum ersten Mal zu dritt unterwegs und ich fand's super.
Also ich muss sagen, der erste Dreier hat mir auch ziemlich gut gefallen, ja.
Ja, ich habe es auch im Podcast gesagt, so ein bisschen Bedenken, wie das sein würde, weil zu zweit, wenn man sich nicht sieht, ist schon knifflig. Zu dritt ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich war eigentlich sehr angetan, wie gut das funktioniert hat letzte Woche.
Ja, ich muss sagen, es war mir eine große Freude, mit Marian aufzunehmen und natürlich auch mit dir. Mal schauen, ob wir vielleicht Marian für das ein oder andere Thema nochmal irgendwann wieder mit reinkriegen. Aber im Großen und Ganzen war das sehr, sehr, sehr cool gewesen. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich habe nur so ein bisschen Bedenken. Also für eine Sache hasse ich ihn. Ja, ich habe es dir ja schon gesagt und ihm auch. Dieses Aufnahmesystem, was der da stehen hat, da merkst du halt wirklich den Unterschied. Ne? Und ich bin seitdem hart am Überlegen, was ich hier anders machen kann.
Ja. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz in der Vorbesprechung das Thema gehabt, was Ausstattung und Equipment angeht. Und ich glaube, er hat da einfach auf das richtige Pferd gesetzt. Und natürlich lässt er uns ziemlich alt aussehen in der Sprachqualität. Aber wir sind ja auch nicht unwillig dazu zu lernen oder vielleicht auch die Konfiguration ein bisschen umzubauen und sich da weiterzuentwickeln. Aber ich denke mal, die bessere Aufnahmequalität sollte kein Ausschlusskriterium per se sein.
Nein, aber als ich mir das nochmal durchgehört habe, ich war neidisch, ich geb's zu.
Ja, ne? Man muss auch gönnen können, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber, Marian, wenn du das an der Stelle hörst, erstmal Grüße gehen raus und danke für die letzte Folge auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich habe selten gehört, dass Carsten neidisch auf jemand ist.
Ich bin eigentlich ein sehr, sehr gönnender Mensch, aber da war ich schon wirklich ein bisschen angefressen. Egal. Ja, alles, was uns qualitativ nach vorne bringt, ist gut und mal schauen, was sich bei uns so tun wird. Du aber, Heiko, das war jetzt schon mal ein ziemlich gutes Stichwort, das du mir da gegeben hast. Man muss auch mal gönnen können. Ich gönne Marian seine tolle Sprachqualität, aber was anderes haben wir nicht gegönnt, gell?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Entschuldigung.
Das ist immer was Neues. Podcast-Flatrates.
Ach so, da, du meinst, ja, ich dachte, das wäre noch auf Marian bezogen, aber eigentlich, ja, an dem Punkt, den du da jetzt ansprichst, nein, da ist gönnen können okay, wenn es richtig verpackt ist, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind bei wieder mal der Sau der Woche angekommen, oder?
Ja, so ist es.
Sehr geil, ja. Wir treiben sie auch nochmal durchs Dorf, auch wenn führende Podcast-Köpfe dieser Welt sich, glaube ich, schon massiv drüber ausgelassen haben. Es ist uns, glaube ich, auch ein Anliegen, mal kurz drüber zu sprechen. Ja. Es geht um Podimo.
Und was ist Podimo?
Podimo ist in meinen Augen momentan, was soll ich sagen, eine Audible oder, wie heißen diese anderen Jungs noch, Spotify für Arme eigentlich.
Ja, sie bezeichnen sich als das Netflix der Podcast-Szene. Vielleicht in kurzen Worten zusammengefasst, das ist eine neue Plattform, die man auch für Geld abonnieren kann und die, so wie es ausschaut, alle Podcasts in ihrer Plattform vereinigt. Und dann kann man als Podcaster hingehen und entweder exklusiv mit Podimo Rechte austauschen oder ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe auch nicht die Muße gehabt, mich da in das Geschäftsmodell hundertprozentig reinzuarbeiten. Aber es gibt noch eine abgespeckte Version, da kriegt man dann 20% der Einnahmen aus dem Podcast, wobei ich nicht ganz kapiere, 20% wovon. Fakt ist, die sammeln Podcast-Links zusammen, assemblen die auf ihrer Plattform und über eine App und eine Anmeldung kann man dann Podcasts hören. Und zwar, so ziemlich alle, behaupte ich mal, weil wir waren ja auch dabei.
Ja, Potfritz, wir waren auch dabei und viele andere namhafte auch, manche namhafte aber auch nicht, die da wahrscheinlich schon ein Veto eingelegt haben. Ich würde sagen, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf und gehen da ein bisschen chronologisch vor. Was haben Sie getan? Sie haben alle frei verfügbaren Podcasts gecatcht und auf ihrer Seite veröffentlicht, ohne die Podcast-Producer oder die Content-Ersteller vorher zu fragen, was natürlich und ein bisschen doof ist.
Genau, da haben wir schon den ersten großen Kritikpunkt.
Ja, mit der Maßgabe oder mit dem Ziel, mit einem Bewertungssystem ein gewisses Ranking und eine Visibilität für Podcasts zu schaffen. Und das von dir schon angesprochene Monetarisierungsmodell unterscheidet sich in, ich melde mich als Podcaster dort an und sage, okay, ihr dürft meinen Podcast hier verwenden und dann kriege ich 20% von irgendwelchen X Werbeeinnahmen, ja, die nicht wirklich definiert sind. Und wenn ich richtig dicke Eier habe auf gut Deutsch und sage, hey, ich will exklusiv auf diese Plattform sein, dann kriege ich 50% von x irgendwelchen Einnahmen, was immer noch sehr schwammig ist. Und es ist halt schon ziemlich dreist, erstmal alles zu catchen und zu veröffentlichen und darzustellen und danach erst zu fragen, ob es okay ist. Es ist schon ein bisschen...
Was heißt zu fragen? Niemand hat gefragt.
Nein, niemand hat gefragt, aber... du könntest ja als Podcaster sagen, okay, ich möchte daran partizipieren. Trotzdem, sie haben einfach nicht gefragt, sie haben einfach nutzen den Content, den andere for free eigentlich erstellt haben, um ein gewisses Monetarisierungsmodell durchzudrücken. Und als ich die Thematik mitbekommen habe und mich dann auch bemüßigt gefühlt habe, mal auf die Webseite von Podimo zu gehen.
Ja, da kommen wir zum nächsten Kritikpunkt.
Richtig, war der erste Abfuck auf gut Deutsch. Nämlich, dass die Kollegen von Podimo zwar eine Webpräsenz mit einer Browser-Seite haben, auch die man richtig so am Notebook auch aufmachen kann. Allerdings ist sie komplett gehaltlos, ja, sondern sagt nur, melde dich an, lad dir die App runter, ohne App geht eh gar nichts, aber auf der Seite ist eine Usability eigentlich nicht gegeben, eine Transparenz ist nicht gegeben, du kannst kein Content einsehen. Konträr zu den Auftritten von den, ich sag mal, etablierten Plattformen wie Audible und Spotify, die sowohl eine gute Mobile-App haben, aber auch eine benutzbare Web-Oberfläche. Ja, und bei Podimo zieht alles darauf ab, lad dir die App runter und gib uns deinen Content und du kriegst dann 20% von irgendwas oder exklusiv 50% von irgendwas.
Ja, oder nichts, wenn du nicht selber aktiv wirst.
Richtig. Richtig, das ist so du bist da in der Bringschuld, ja, und das ist was absolut nicht okay ist. Gut, wir mit unserer minimalen Reichweite können da wahrscheinlich nur neidisch auf andere große Podcasts gucken, die davon aber genauso betroffen sind. Und da geht es aber eigentlich auch gar nicht um die Größe, sondern einfach um die Wertschätzung des Contents. Und
genau, das ist der Punkt.
Ich glaube, wir zwei haben Podcasten immer als ein Free-for-All-Medium verstanden und wenn wir mehr Hörer generieren können und Reichweite dazukommt, ist das toll. Aber der Monetarisierungsgedanke steht, glaube ich, mal ganz, ganz weit hinten angestellt an dem Punkt. Und dass sich solch ein Startup oder eine Company wie Podimo erdreistet, einfach fremden Content erstmal zu abusen und dann darauf zu warten, dass die Content-Creator sich melden und ihr ein Stück vom Kuchen da abhaben wollen, das ist einfach nicht okay. Ja. Ethisch, moralisch geht das nicht. Selbst als Vollblutvertriebler habe ich da keinen, wie soll ich sagen, keinen guten Gedanken für.
Nee, Nee, und da, es geht ja dann weiter, nicht? Du musst dich zwangsläufig anmelden. Das war der Grund, warum ich da gar nicht weiter reingeschaut hat, weil mir der Schritt schon zu viel war. Ich wollte nicht, dass die meine Credentials bekommen. Du hast ja dann doch gemacht und dich angemeldet.
Ja, zwangsläufig, ja.
Ja, aber hier, du sagst es, zwangsläufig. Du kannst
Und
nicht
das
einfach
ist einfach
einsehen,
nicht
was mit
okay.
deinem Produkt passiert, etc. pp.
Nein, ich muss diese Scheiß-App runterladen. Ich muss mir einen Account erstellen, um einfach mal nachgucken zu können, was passiert denn da mit meinem Content eigentlich. Das kann
Ja.
es nicht sein.
Ja, oder ist mein Content
Ungefragt,
überhaupt
ja.
dabei? Ja, genau. Also ihr merkt schon da draußen, wir könnten hier noch eine ganze Zeit weiter ranten. Ich glaube, so viel Plattform wollen wir denen auch gar nicht geben. Ich
Nein,
war
nein.
ja auch so, naja, nicht geschmeichelt. Also es hat mich auf jeden Fall im ersten Moment sogar so ein bisschen zum Grinsen gebracht, dass wir offensichtlich schon so weit sind, dass wir auf so einer Plattform auch aufgenommen werden. Auf der anderen Seite macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, der Gedanke, weil die botten einfach sämtliche Links weg und es ist ganz sicher kein Qualitätsmerkmal dabei, Podimo aufgeführt zu werden.
Das ist das, was vor 10 Jahren die Robot-TXT von Google war, ja.
Sagt mir jetzt nichts, aber
Einfach die
bestimmt.
klassische, ich crawl deine Webseite und das läuft alles ins
Ja,
Fettsäckchen rein.
genau.
Whatever, es ist auch keine Wertschätzung an dem Punkt. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen dem gar nicht zu viel Plattform geben. Von der Thematik her, ich denke, Podimo wird nicht der Letzte sein, der auf den ja doch momentan blühenden Podcast-Markt und Podcast-Boom aufspringen wird. Die Thematik mit den Exklusivrechten oder Exklusiv-Podcast auf so einer, ich sag mal, gefühlten Low-Budget-Seite gefällt mir im Grundgedanken halt gar nicht, weil es sorgt für eine massive Fragmentierung der Podcast-Landschaft am Ende vom Tag. Ich glaube, wenn sich da langfristig eine Plattform oder zwei Plattformen durchsetzen werden, dann wird das Spotify und Audible sein, wo auch eine gewisse,
Ja, in
ich sag mal,
Kombination
Wertigkeit und
mit
Credibility dahinter steht.
iTunes, ne?
Richtig. Und das ist dann der andere Punkt. Ja, aber Exklusivität bei Podcasts nachvollziehbar, ab einer gewissen Reichweite, ab vielleicht einer gewissen Monetarisierung, aber in meinen Augen ein bisschen am Thema vorbei, so wie ich in den letzten 10 Jahren Podcasts konsumiert habe. Wenn ich überlege, dass ich für Privilege-Produktion, sage ich mal generisch, hätte Geld bezahlen müssen früher. Ich hätte es vielleicht getan, aber es hätte einen gewissen Charme rausgenommen. Und ja, es ist ja der, wie soll ich sagen, der schnöde Mammon steht halt öfters mal im Vordergrund und es ist ein gehyptes Thema. Wie gesagt, Podimo wird nicht der Letzte sein, der sowas versucht. Das bleibt bestimmt noch spannend, aber an dieser Stelle wäre es vielleicht mal ganz interessant von euch, liebe Hörerschaft, nochmal zu hören oder ein Feedback zu bekommen, wie ihr dazu steht, ob sowas Bezahlmodell für Podcasts für euch generell in Frage kommen. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir unseren Podcast monetarisieren wollen. Es geht einfach nur um eine gewisse Meinungsbildung am Ende vom Tag. Von daher, bitte kommentiert das reichlich, gebt uns euer Feedback, wie steht ihr zu der ganzen Geschichte? Und damit würde ich das Thema auch gerne einfach zumachen.
Bist du sicher?
Ja,
Du erinnerst
Punkt.
mich gerade so ein bisschen an meine Mutter. Wenn ich weiß, wenn sie das erste Mal am Telefon sagt, wir beenden das Thema oder ich leite die erste Schlusssequenz ein, dann kann ich sicher sein, dass es noch zwei Runden weitergeht.
Nee, ich möchte dieser Plattform gar nicht eine weitere Plattform bieten.
Ja.
Ja, und ich möchte mich da noch gar nicht so hart reinranten. Da könnte man noch Stunden drüber philosophieren.
Merkst du was? Es geht schon wieder los. Ha hast
Aber
du denn, Heiko, den Cybertruck mitbekommen?
ich muss ehrlich sagen, in Anführungszeichen, Keynote habe ich komplett verpennt. Ich habe es dann auch erst 2 Tage später so richtig mitbekommen. Aber was soll ich sagen? Ich habe mich genötigt gefühlt, einen vorzubestellen.
Ernsthaft?
Yeah! Twitter, Facebook, Instagram nachher. The proof of shit. dass ich es gemacht habe, ob es abends oder morgen früh auf jeden Fall. Nein, ich sag mal, die Einstiegshürde ist ja auch vom guten Alan ziemlich niedrig gesetzt worden im Vergleich zum Model 3 mit 100 € Anzahlung oder $100 Anzahlung für das gute Ding im Gegensatz zu 1000 Dollar, die es noch beim Model 3 waren.
Habe ich nicht verfolgt, was da die Vorreservierungsgebühren waren.
Ja, beim Model 3 waren es in der Tat 1000 Dollar Anzahlung.
Ist ja schon mal
Und
was.
das haben sie halt einfach mal auf $100 runtergeschraubt, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass 5 Tage nach Launch, oder 4 Tage, nein, vier Tage nach Launch oder nach Keynote, wir bei einer 250.000 vorbestellten Tesla Cybertruck Mopeds sind.
Eine
Was?
Viertelmillion ist schon krass.
Jo.
Weißt du, hast du einsehen können, aus welchen regionalen Gebieten? Sind
Nein,
das
ehrlich
alles
gesagt
Amis
nicht.
oder? Weil ich
Ich
frage
glaube,
mich.
das sind weltweite Zahlen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, aber dann wäre halt interessant zu wissen, wie hoch der Anteil der US-Amerikaner bei der Geschichte ist. Also meine Vermutung, sehr, sehr hoch.
Das gehe ich mal ganz stark
Weil
davon
der
aus. Und
klassische
dann
Pickup
wieder der
ist
Fokus
ja.
in Kalifornien. Oh, ich kann
Ja.
Pickup fahren und er ist komplett nachhaltig.
Also ich weiß auch gar nicht, wo ich da bei dem Thema anfangen soll. Ich finde das Ding ja so potthässlich.
Ich finde ihn geil.
Ja, merkst du? Ich habe ein Meme gesehen in diesem Internet. Da musste ich sehr, sehr lachen. Da hat jemand, du kennst diese Altkleidertonnenbehälter.
Ja, sehr, sehr gut, ja.
Ja, und der hat drei in Reihe stehenden dieser Altkleider-Container fotografiert und kommentiert mit: Irgendjemand hat diese komischen Cyber-Dinger vor meiner Haustür geparkt.
Okay, das erinnert mich an die Memes, wie ich mache drei Induktionsfelder bei meinem Herd an und sage, guck mal, das sind neue Kameras vom iPhone 11.
Aha, ja.
Ja, aber ja, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen
Humor ist, wenn man
zu dem
trotzdem
Punkt.
lacht.
Ja.
Ja, aber ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass die den super schick und toll fanden. Also mein ästhetisches Empfinden sagt, uah, greislig. Aber das ist ja jedem überlassen, wie es mag. Ja, du findest ihn cool.
Ich finde den total knorke, muss ich sagen, ja. Da gibt's
Und in der
mal
großen
nichts anzurütteln.
Ausstattung gilt ja dann auch wirklich das für E-Mobility typische Bedenken der Reichweite gar nicht mehr, gell? Die große Maschine fährt über 1000 Kilometer, glaube ich.
Das ist Informationsstand heute, was natürlich sehr geil wäre. In so eine Kiste kannst du natürlich auch eine Menge Batterien reinpacken.
Ja.
Im Detail kannst du auch jetzt aktuell bei der Vorbestellung gar nicht groß konfigurieren. Du kannst das Einzige, was du in Vorkonfiguration angeben kannst, ist, ob du das autonome Fahrenpaket für 6.300 € on top haben möchtest oder nicht.
Autonome Fahren.
Alle anderen Detailkonfigurationen kannst du erst vornehmen, wenn es Richtung Produktion und Auslieferung geht. Also ich schätze
Ja.
mal Anfang, Mitte 2021.
Ja, ich glaube Ende 20 haben sie avanciert, ne?
Ja, irgendwas um den Dreh rum. Ja, bleibt spannend. Ich finde es echt ein sexy Moped. Ja. Mal gucken, ob's auch dann auch so kommen wird. Wobei normalerweise ist der Herr Musk ja dafür bekannt, dass er schon abliefert, wenn er was verspricht.
Ja, bisher hat er zumindest. Ja, na,
Und
dann gibt's noch.
sei's drum, die Brandenburger feiern ihn jetzt schon, ja.
Ja, aber gar nicht mal nur im Positiven. Ich habe da ein paar Berichte gesehen, wo sie dem ziemlich neutral gegenüberstanden. Und das bringt uns jetzt
Okay.
aber auf eine politische Ebene. Das ist, glaube ich, nicht unser Spezialgebiet. Die Frage ist natürlich, warum die Region, welche Zugeständnisse hat es da im Umfeld gegeben, dass er sich für den Großraum Berlin entschieden hat? Also zum Hintergrund für die Hörer: Die haupteuropäische Produktionsstätte wird in Brandenburg bei Berlin gebaut werden mit 4000 Arbeitsplätzen, irgendwie sowas. Und das ist
Ja.
natürlich auf der einen Seite ein extremer Schub für Arbeitsplätze und Wirtschaft. Ja, genau. Und die Unker befürchten dann natürlich Gemauschel und Absprachen im Hintergrund.
Ja, mit Sicherheit wird es da irgendein Backschisch auf
Ja, da gibt es
diversen Levels
Zugeständnisse,
gegeben haben. Aber
Steuerzugeständnisse
who cares?
etc.
Ohne Witz, who cares? Ich meine, da in diesem Brandenburg ist so viel Platz, da können sie so eine Fabrik hinbauen, ist alles super. Ist doch alles
Ja.
super. Ja, jetzt überlegt man, im Rhein-Main-Gebiet wäre doch gar kein Platz dafür. Sei denn,
Nein,
sie
nein,
würden
das ist so.
Opel platt
Du,
machen und
und
nach
da ist
Frankreich
es,
verschippen zu Peugeot, ja.
da ist es auch gar nicht so weit zum Erzgebirge, wo die ganzen Erze für die Batterien. Okay.
Ach.
Heute, Flachwitz.
Aber an der Stelle vielleicht ganz kurzer Verweis an die aktuelle Folge von Holgi im Resonator-Podcast, live aus dem Quasi-Erzgebirge zum Thema seltene Erden und Rohstoffgewinnung. Höchst interessant, hört es euch an, wenn ihr Lust drauf habt. Aber dann würde ich auch sagen, lasst uns die Metapolitik-Ebene wieder verlassen.
Nee, wir können auch gleich ins harte Leben zurückhüpfen. Vielleicht noch abschließend zum Thema E-Mobility. Der erste Berliner E-Taxifahrer hat die Segel gestrichen und
Ja,
aufgegeben.
zu Recht. Oder
Ja,
man kann
Verständnis
es
halber, zu Recht
nachvollziehen. Man kann
nicht.
das nach Nein, man kann es nachvollziehen. Ja, das ist natürlich ein Dutzend Knüppel, die dem Unternehmer da zwischen die Beine geworfen worden sind, glaube ich, in Summe. Angefangen von geänderten Abrechnungsmodellen beim größten lokalen Stromanbieter oder Ladestationanbieter in Berlin, bis hin zu dauerhaft belegten E-Tankstellen oder E-Ladeplätzen, was im Umkehrschluss dafür gesorgt hat, dass der gute Mann immer erstmal Polizei und Abschleppdienst verständigen musste, wenn jemand an der Ladestation stand und nicht geladen hat, um da sein Taxi wieder voll zu machen. Bis hin zu, wie soll ich sagen, der Marktmacht und der Präsenz von den Carsharing-Modellen diverser großen Autokonzerne. Ja. Also
Ja.
es ist nachvollziehbar, es ist schade, dass er einfach aufgesteckt hat oder aufstecken musste. Aber man kann es voll und ganz nachvollziehen. Die ganze Thematik ist halt einfach noch nicht rund, was die Infrastruktur angeht. Aber ich glaube, da sprechen wir auch kein neues Thema an.
Nee, hatten wir ja schon mal. Also, und dazu kommt die nicht vorhandene Standardisierung. Also es gibt viele Ladestationen, aber nicht jedes Auto kann an jeder Station geladen werden. Und natürlich in so einem Ballungsraum. Aber das ist ja gerade die Perfidie an dem ganzen Thema. E-Mobilität soll ja gerade in den Ballungszentren Abhilfe schaffen.
Ja, Carsharing sollte das ja auch vor ein paar Jahren.
Ja.
Ja, und jetzt blockieren die Carsharing-E-Autos von irgendwelchen Konzernen halt die, wie soll ich sagen, freien Ladeplätze einfach, weil sie abgestellt werden. Ja, es ist hanebüchend, ja.
Ja.
Aber da bleibt nicht viel übrig zu sagen als ja, es wird den nächsten geben, der es versuchen wird, und in der Hoffnung, dass sich einfach die Infrastrukturthemen ändern werden. Die Regierung hat große Versprechungen gemacht, was die Ladepunkte in den nächsten Jahren angeht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja, wir sind auf jeden Fall am Anfang einer
Ja,
längeren
und
Reise.
da mein Tesla dann ja eh erst Ende 2021 ausgeliefert wird, ja, hat die Regierung auch noch ein bisschen Zeit, danach zu bessern.
Heute ist es sehr politisch.
Meta. Ich würde nicht mal sagen politisch, weil lass
Ja.
uns nicht zur Politik gehen. Lass uns auf der Meta-Ebene bleiben.
Auf der Metaebene. Ja, dann.
Na dann.
Wie
Bleiben wir
Meta
auf.
hättest du es gerne? Vielleicht mal
Meta,
wieder was.
Meta.
Wir waren eben in Kalifornien. Lass uns ein bisschen vielleicht über Apple und Gadgets schnacken. Vielleicht an der Stelle, wer es bis hier geschafft hat, haltet durch. Wir haben nachher noch zwei Gadgets zu besprechen und wir haben was zu verlosen.
Ja.
Also es lohnt sich diesmal noch mehr als ohnehin schon. Stiftung Warentest hat Smartwatches getestet Und welch Wunder ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich ja nur zwei ihren Zweck halbwegs gut erfüllen. Alle anderen durchgefallen. Und das ist
Nee, alle
natürlich.
anderen sind nicht durchgefallen, aber sie waren halt einfach nur befriedigend und nicht geil.
Das ist für mich durchgefallen. Im
Ja.
Praxistest.
Ja, das ist richtig. Ich war ein bisschen überrascht von Platz 2, muss ich ehrlich sagen. Auf dem ersten Blick. Mit ein bisschen drüber nachdenken, dachte ich mir, okay, nee, die haben ja schon eine gewisse Kompetenz, was Streckenmessungen, Längen, Positionierung und solche Themen angeht. Wir fangen einfach mit dem Platz 2 an, oder?
Ja, klar.
Und nicht, ja, es ist nämlich die Smartwatch von Garmin.
Die Forerunner 245 Music GPS.
Ja, Garmin, alter Player aus der, wie nannte man die Dinge früher? Navigationssysteme, ne? Ich glaube, da
Ja.
kamen die irgendwann mal her und waren da große Wegbereiter in der Vergangenheit auch und haben
Ja,
da
aber
immer noch ihre Daseinsberechtigung, ne?
waren schon auch von Anfang an recht stark bei diesen ganzen GPS-Tracking-Geschichten, Radfahrcomputer etc.
Ja, also die haben da mit Sicherheit eine fundierte Kompetenz und Historie, was das angeht. Von daher hat es mich nicht verwundert, dass die Genauigkeit, was Schritte, Strecken, Positionierung über die Watch angeht, da sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und ich hätte ehrlich gesagt, aus der Wahrnehmung, aus dem Bauchgefühl raus, hätte ich Samsung wirklich auf Platz 2 erwartet und war dann doch überrascht, Garmin da zu sehen.
Ja, bei Samsung bin ich mir nicht sicher. Die waren in der ersten Welle sehr, sehr stark und ziemlich weit vorne dabei, aber haben ihre Bemühungen auch ganz offensichtlich defokussiert auf den Smartwatch-Bereich.
Ja.
Die haben das mit ihr iOS nie wirklich zum Fliegen gebracht. Schwierig.
Ja, gut, bei Samsung bist du generell immer, musst du dir die Frage stellen, ob du einen Fernseher kaufst und eine Smartwatch dazu bekommst oder eine Smartwatch kaufst und einen Fernseher dazu bekommst.
Ja, und wofür willst du die Smartwatch überhaupt nutzen?
Na ja, gut, als User in der Samsung Android-Welt, dann gibt es da mit Sicherheit Themen und Nutzungsbeispiele, aber vom Design her fand ich die Samsung-Dinge auch nicht schlecht. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte sie vom Test her einfach ein bisschen höher gesehen, als sie wirklich getestet wurden und war da ein bisschen überrascht auf den ersten Blick, dass das Garmin da den Platz 2 eingenommen hat. Aber lass uns nicht über die Verlierer reden, sondern lass uns über den Gewinner reden, ja?
Ja, vielleicht noch Tech-Specs an der Stelle. Garmin hat mit einer Note von 2,2 den Test abgeschlossen und die Forerunner 245 Music ist für 335 € zu bekommen. Also im Vergleich zum Testsieger, und ich denke mal, jeder weiß, wer der Testsieger sein wird, ist das Preis-Leistungs-Angebot immer noch sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, bei all diesen Dingern, für mich ist immer die Hauptfrage, wofür nutze ich es und in welchen Szenarien kann ich so eine Smartwatch einsetzen? Ob es überhaupt Sinn macht, ob ich es nur für Sport will, ob ich es für Alltag, ob ich für Schlafüberwachung, ob es nur meine Ringe sind, die ich täglich und so weiter und so fort, hatten wir auch alles schon. Aber da ja, spart man im Vergleich.
Also lass uns über das Huawei Copy auf Wish für 99 Euro reden. Ach so, ne, Tabelle falsch sortiert. Entschuldigung. Es war die Apple Watch Generation 5. Ja, just kidding. Nein,
Gesamtnote
es hat, glaube ich,
1,8.
verwundert keinen. Ja, also da hat, glaube ich, Apple wirklich einfach abgeliefert. Das Gesamtpaket passt. Batterielaufzeiten, Genauigkeit, Usability. Alles good in shape. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass neben Garmin Marken, die ja gerade aus der Herzfrequenzüberwachung kommen, gar nicht dabei waren, nämlich die Produkte von Polar,
Jetzt, wo du
die ja auch
sagst.
das ein oder andere wirklich gutes Stück Technik hat, was du dir an die Hand packen kannst, was in Richtung Herzfrequenzüberwachung und Puls und solche Sachen geht.
Ja.
Die finden ich da meine, gar das nicht sind mehr natürlich statt.
Immer dann diese Sollbruchstellen bei den Tests. Die testen, nach welchen Kriterien die Redaktion ihr Testumfeld zusammengestellt hat, wissen wir nicht. Kann auch gut sein, dass Polar gesagt hat, nein, wir haben einen neuen Launch und ich möchte nicht, dass ihr die alten Modelle in so einen wichtigen Test mit reinnimmt. Ja. Man weiß es nicht.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Polar aktuell ein Modell hat, das mit einer, ich sag mal, ESIM funktioniert und die Alltags-Usability.
Ich glaube, die sind sehr sporty. Die
Produkte abdecken. Vielleicht sind die zu nischig.
Die haben ihren Fokus schon ganz, ganz stark im Sport und Sport. Überwachung etc. Ja, naja, aber zurück zum Sieger. Ta-da-da-da, Drumroll. Apple Watch ist laut Stiftung Warentest die Smartwatch, die man haben möchte.
Sollte, könnte.
Möchte, ja.
Möchte, ja. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, ja, weil meine ein Jahre alte Apple Watch Generation 4 dagegen aussieht wie ein Trabant mit Rapsöl
drin. Ja, aber ganz so schlimm ist es auch nicht.
Ja. Nein, es ist schon okay, aber es ist schon in meinen Augen schon ein großer Sprung zwischen der 4 und der 5. Mit der 4 bin ich super happy, muss ich sagen, aber die 5 ist halt nochmal.
Ja, aber das mit dem Problem werden wir alle leben müssen, es sei denn, wir sind in der Lage zu sagen, wir überspringen keine Generation. In dem Fall habe jetzt zum Beispiel ich vielleicht ein bisschen Glück, weil ich habe immer noch meine Dreier und würde dann auf die 5 das wirklich große Upgrade machen. Der Sprung von der 4er auf die 5er ist jetzt nicht so weltbewegend. Ja, dann
willst du nicht meine 4er
nächstes Jahr
kaufen?
Bin ich dann auf dich neidisch, weil du auf die 6er gehst und ich gerade die 5er habe wahrscheinlich. Ich denke mal, dieses Problem kommt im Jahreszyklus immer wieder zurück.
Ja, nee, also auf jeden Fall nettes Ding, guter Testbericht. Ich denke, Carsten wird das in den Shownotes auch dementsprechend
verlinken, dass ihr das
nachlesen könnt.
Ja, ich glaube, der macht das. Ja.
Ja. Ja, meinst du, dieser Mensch da aus Eichstätt,
kümmert
sich drum?
Super Typ. Super Typ.
Ein ganz smarter Typ zum Podcast.
An den habe ich heute auch schon mal gedacht. Heute Abend wieder Podcasten.
Ja. Aber ja.
Ja,
sehr schön.
Aber wenn wir jetzt schon von Apple-Generationen reden, was ich auch super spannend fand, Gerüchte gehen davon aus, Gerüchte behaupten, dass es die Smartphones langfristig gar nicht mehr wirklich geben wird. Dass man und langfristig heißt in dem Zusammenhang tatsächlich ein Zeitraum von um die 5 Jahre. Das ist krass.
Ja, zu 3 bis 5 Jahre ist, glaube ich, dargestellt worden. Ich glaube, wir erinnern uns alle an die Themen aus 2012, 2013 mit der Überschrift Don't be a Glasshole.
Ja.
Ja, mit Google Glass und Co. Und Apple hat da einfach mal ein Statement dazu rausgehauen, dass die Augmented Reality-Technik in Verbindung natürlich mit einer dementsprechenden Brille in naher Zukunft mittelfristig das Smartphone komplett ersetzen wird.
Ja.
Ist man's denn?
Ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon in kleinen Zügen. Die neuen Amazon-Kopfhörer haben eine ALEXA integriert. Und das ist so der Startschuss für den Trend. Genau, Augmented Reality ist in dem, also die erweiterte Realität, ist halt ein Riesenthema in dem Zusammenhang. Und wenn du von Brillen sprichst, dann reden wir davon, dass du dir Anzeige auf dein Brillenglas projizieren kannst und
oder auf die Netzhaut.
Ja, ich meine, der Weg zum Cyborg ist nah.
Ja, das ist der nächste Schritt. Ja, wir erinnern uns alle, wie Tom Cruise irgendwann mal irgendwelche virtuellen Bildschirme vor seine Nase
rumgefuckt hat. Minority Report.
Was, glaube ich, 25 Jahre her ist.
Ja.
Und unglaublich. Ja, es wird mehr oder weniger Realität werden in der Zukunft. Dass wir uns eben nicht mehr auf vordefinierte Displaygrößen und Devices berufen, sondern das einfach direkt vorm Auge haben werden. Es ist crazy, auf der einen Seite ein bisschen angsteinflößend, auf der anderen Seite, okay, das ist die Entwicklung. Und wenn es jemand, ich sag mal, als Game Changer umsetzen kann, dann wird es mit Sicherheit Apple sein. Sie haben 2009 war es, hart abgeliefert mit dem iPhone als echtes, als erstes echtes Smartphone. Und so wie im Hintergrund Apple ja diverse AR-Companies zugekauft hat, still und heimlich, werden sie, glaube ich, auch in dem Bereich einfach hart abliefern und den ganzen Markt aufmachen.
Also ich lese hier gerade mal aus dem Bericht, vor dem wir uns da rausgesucht haben. Laut den Informanten will Apple 2022, also in 2 Jahren, 2,5, sein erstes voll funktionsfähiges Augmented Reality Headset auf den Markt bringen. Und 2023 soll eine noch schickere Version als AR-Brille folgen. Und da sind wir dann schon im kuscheligen Bereich. Also nicht mehr so ein Headset oben drauf schnallen, sondern Brille, Alltag, immer und überall. Ja. Apple geht davon aus, dass AR-Brillen bis 2030 das Smartphone ersetzt haben werden. So. Bam.
Das halte ich gar nicht so für abwegig, muss ich ehrlich sagen.
Ist trotzdem krass. Na, Google war einfach ein bisschen zu früh mit ihrem Glas damals.
Ja, sie waren vor ihrer Zeit, glaube ich, ja. Und da waren einfach noch zu viele Fragezeichen, zu viele technische Hürden, die
jetzt. Ja, vielleicht zu wenig Rechenleistung, zu wenig Mobilnetz, du darfst sie nie vergessen. Entschuldigung. Irgendwo müssen die Daten ja auch herkommen. Und Latenzen mögen wir nicht.
Ja, und vor 6 Jahren, als das Thema en vogue war, sage ich mal, war das Thema eSIM ja auch noch nicht wirklich etabliert. Oder
Erklärst du kurz eSIM?
So, dass du ja eSIM, eSIM ist quasi die virtuelle SIM-Karte, die da genutzt wird, was ja auch in den aktuellen Smartwatch-Generationen zum Tragen kommt, wenn man das entsprechende Modell auswählt. Ich habe keine physikalische SIM-Karte mehr, die ich in ein Device einsetze, sondern einfach nur noch eine virtuelle SIM-Karte, was dann als eSIM bezeichnet wird. Das heißt, ich kann Bauform sparen, ich kann Batterieleistung sparen und so weiter. Und das war vor 6 Jahren ja noch in den Kinderschuhen, sag ich mal.
Ja. Ja, es müssen halt alle Faktoren stimmen, damit so ein Produkt den Markt übernehmen kann.
Ja, aber ich traue das Apple durchaus zum 100% zu, da wieder mal die Vorreiterrolle einzunehmen.
Ja, es wäre halt dann endlich mal wieder so ein One-Next-Thing in groß.
Ja, warum nicht, ja. Ist geil, das ist so wie, als wenn ich mich dran erinnere, wie mein Opa mir vom ersten Farbfernseher erzählt hat, ja, den er hatte. Ja, nichts anderes, ja. Das wird sich einfach, die Dinge werden sich ändern. Und wenn ich im Vergleich dazu, auch wenn es vielleicht ein bisschen Absatz ist, mir anschaue, was die Marktbegleiter von Apple an Innovationen raushauen, zum Beispiel Samsung Foldable Phone.
Ja, toll.
Ja, total supi, ja. Und ganz, ganz kurzer Rant an der Stelle. Wir haben im Geschäft die ersten Zubehörteile und Pseudohüllen für das Foldable Phone bekommen. Junge, das sieht einfach nicht gut aus. Das ist das ist nicht geil, muss ich sagen. Und ich glaube, Samsung wird da auch keinen harten Meilenstein setzen mit der ganzen Geschichte. Aber okay, lass uns zurückkommen zu
zur schönen neuen Welt. Ja.
Ja. Ob sie schön ist, werden wir sehen. Aber
neu wird sie auf jeden Fall augmented.
Ne?
AR.
Ich meine, Pokémon Go hat gezeigt, welches Potenzial darin steckt.
Du, und das gibt's immer noch.
Ich kann mich daran erinnern, mit dir im Biergarten gesessen zu haben und du hast Pokémons gejagt.
Ja, da war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da war was ganz Seltenes. Und
Ja, du warst auf jeden Fall ganz gehypt.
ja, und das Mädel neben uns erst.
Stimmt, ja, mit dem Powerpack,
Ja,
dem
du, und
Powerbank
ich sehe die
mit auf dem
Leute
Tisch.
immer noch hier auch durch die Stadt ziehen. Ich dachte zuerst, es gibt ja dieses andere Thema. Ah, hilf mir auf den Namen, wo du Schnitzeljagd über digital machst.
Ich bin bei Mobile
Ja,
jetzt,
das ist nicht mobile,
bin
sondern
so
du musst
raus,
die
muss ich
Schätze
ehrlich
finden, die dann
sagen.
in irgendwelchen Dosen irgendwo vergraben sind.
Ach, gab's da von Google dieses Ding? Ich
Ja,
hab
es
den Namen
gibt einen
vergessen,
ganz
so wichtig war
einfachen
es mir.
Begriff dafür, der mir jetzt natürlich gerade nicht präsent ist. Ja, und dann habe ich aber irgendwas von Schnupsi und Hupsi und Dingens gehört. Also es waren Pokémon-Jäger. Ja, die gibt's immer noch. Und die sammeln sich hier
Es gibt's immer
zu
noch,
in Gruppen
okay.
von irgendwas zwischen 7, 8, 9, 10 Leuten. Man erkennt sie an einer Unmenge Kabel, die aus allen Rucksäcken und Taschen hängen. Und daran, dass sie über Pokémons reden. So viel dazu, weil das Thema war für mich auch over and out. Ich dachte, die sind tot. Sind sie aber nicht. Pokémons sterben nicht so leicht.
Krass, krass. Ich fand es damals extrem erschreckend spannend, welchen Einfluss diese App und dieses Spiel auf die Zubehörbranche, vor allem im Bereich von
Akkupacks.
Powerpacks oder
Ja,
Akkupacks, dann
natürlich.
einfach hatte, da die App ja, glaube ich, sich ziemlich hart Strom gegönnt hat. Ja? Und auf einmal ist dieses Powerbank-Thema so dermaßen explodiert.
Ja.
Ja?
Ja, weil
Unglaublich,
ohne brauchtest du
unglaublich.
da gar nicht aus dem Haus zu gehen. Da kannst du gerade mal 5 Minuten jagen.
Crazy. Aber vielleicht ist ja auch weitblickend ja von Apple deswegen auch für das iPhone 11 ein neues Battery Powerpack Case
Oh
vorgestellt
mein,
worden. Oh mein
ja,
Gott.
da willst du
Oh
wirklich
mein
hin?
Gott.
150 Euro.
Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich fand die Vorgängermodelle schon vom Design her absolut nicht Apple-like und furchtbar. Und beim iPhone 11 haben sie da auch keine Ausnahme gemacht, denn Konsequenz ist es ja auch Holzwege bis zum Ende zu gehen. Ich finde es ein furchtbares Produkt, muss ich sagen, in Gestaltung und Form. Und normalerweise hast du ja bei der iPhone 11-Generation, egal ob es das normale 11er, das Pro oder das Pro Max ist, schon eine sehr amtliche Batterieleistung. Ja? Und da frage ich mich, warum muss mir das so ein klobiges Ding dann drum packen, was echt nicht geil im Sechser
Ja, weil
ist. Ja?
das.
Aber scheinbar ist der Demand da.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in den USA eine andere Wertigkeit genießt als bei uns.
Ja, in den USA tragen auch die richtigen Chefs ihr Telefon noch im Querziehholz der
Au,
Handtasche.
au,
Immer noch, Carsten, immer noch. Also letztes Jahr auf der CES war es auf jeden Fall noch schwer
Und
verbreitet,
mir ist
ja.
drüben nur aufgefallen, dass die komplett schmerzbefreit sind, was Klobigkeit anbelangt. Weißt du,
Ich sag
von
nur
der
Otterbox,
Klobigkeit her,
ja?
die haben anscheinend
Entschuldigung.
kein Problem damit.
Entschuldigung.
Die haben anscheinend sehr geringe Schmerzen damit, sich so ein Ziegelstein ja in die Hosentasche oder wohin auch immer zu stecken.
Nein, das musst du als Gürtelclip
Ja,
tragen,
das
ja,
ist ja
außen.
ganz,
Ja, schöne
ganz
Otterbox
furchtbar.
Defender, der Klassiker. Grüße gehen raus an meine Freunde von Otterbox an der Stelle. Ich bin ja froh, dass Deutschland nicht ganz so Defender-Land ist. Aber eigentlich, die Jungs klemmen sich ja einfach so ein Bricket, ja, so ein
Ja, genau.
Backstein
Und
an den
Defender ist
Gürtel.
übrigens ein Lied von Manowar und keine Handyhülle.
Ja,
Mit
was
Orson
soll ich sagen?
Welles.
Aber wenn du so einen Ford F300 fährst, ja, der halt eh schon komplett überdimensioniert ist,
Ja.
und dann kommt ja halt so auch so ein Kirby's Case jetzt
Ja,
rein.
but to make a long story short, also ich glaube, in unseren Breitengraden ist der Designfaktor immer noch nicht ganz so wichtig wie in Asien. Ich glaube, die sind auf super slim getrimmt dort. Bei uns ist es so,
Immer noch, ja.
möglichst wenig Form verlieren und der Kollege aus den Vereinigten Staaten ist da relativ schmerzbefreit. Und von da, ich meine, das Problem kannst du nicht lösen. Wenn du sagst, ich kombiniere eine Schutzhülle mit einer Batterie, die nimmt einfach Platz weg. So. Und in dem Moment wird's
Das ist
klobig, da kannst du machen, was du
generisch.
willst. Du verdoppelst das Gewicht und du verdoppelst den Umfang etc.
Das haben ja, wenn ich das Ganze historisch mal betrachte, die ersten, die ja diese Juicy Packs gebracht haben damals, das war Mophie, ja, in den iPhone 4, 5 Zeiten. Dann hat Incipio da nochmal einen nachgelegt gehabt, was von der Usability auch okay war. Und das war ja alles weit bevor Apple seine erste Power Pack-Hülle mit
Ja.
rausgebracht hat. Aber egal ob Mophie oder Incipio in dem Bereich, das waren alles, also für den deutschen Markt, keine Knaller gewesen. Ja. Es gab Nischengeschichten, ein paar Stück hast du verkauft oder sind angenommen worden, aber in der großen Gesamtheit war das kein großer Erfolg. Schwierig. Und noch mehr historischer betrachtet, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Marke Ozaki erinnern kannst. Ja. Die damals zum iPhone 4, 5 die ersten 0,3 mm dünnen Hüllen auf den Markt gebracht haben, die nicht gebrochen und ausgerissen sind. Designmäßig super geil, weil du halt das Design vom Telefon nicht groß verändert hast, aber natürlich gar keinen Schutz hattest.
Ja,
Und das war in den
Kratzschutz
Zeiten
hast
ja
du,
ein
aber keinen
komplett gehyptes
Schockschutz.
Thema. Es war ein Kratzschutz, genau. Und das war damals ja ein extrem gehyptes Thema. Alle wollten slim und dünn. Ja, jetzt hat sich der Markt gefühlt auch in Deutschland ein bisschen gedreht. So eine gewisse Schutzfunktion sollte schon da sein. Und ich glaube, es gibt momentan ein paar Marken, die den Spagat zwischen Fallschutz und Design ganz gut hinkriegen, und jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber die Kollegen von UAG, STM machen da einen extrem guten Job. So dass, wenn das Telefon runterfällt, dir nicht gleich Display bricht, aber auch du nicht das Gefühl hast, dass du halt so einen Backstein in der Hand hast. Da hat sich der Markt komplett gedreht in den letzten 4 Jahren.
Ja,
Das ist
du
echt
darfst auch
crazy.
eins nicht vergessen bei dem Gedanken, die Smartphones kosten heute das Doppelte von dem, was sie vor 4, 5 Jahren gekostet haben.
Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, aber du hast es vergessen. Nee, und von daher
Ja,
ist
ich habe es
die
verdrängt, ja? Du hast recht.
Notwendigkeit natürlich viel, viel höher. Das ist schon schlimm genug, wenn dir ein 600-Euro-Device in Scherben geht, aber ein 1400-Euro, hui, hui, hui.
Ja, aber auch wenn wir, ich sag mal, über den ehemaligen B2B-Klassiker iPhone SE reden, der ja zu Hunderttausenden in Deutschland in die Betriebe ausgerollt wurde, war zu iPhone 5 Zeiten, was ja der Vorgänger war, waren die Maßgaben und die Anfragen von Unternehmen zum Schutz für ein Thema gewesen, so dünn wie möglich und billig muss es
Billig,
sein.
ja.
Und
Ja, wer
billig.
billig kauft, kauft
Und in den
doppelt.
letzten 2 Jahren hat sich das wirklich komplett geändert. Die Unternehmen haben festgestellt, gut, Prozesskosten, Austauschkosten für Displays und so weiter kostet mich viel mehr Geld, als wenn ich bei der Anschaffung vielleicht 10 Euro mehr für eine gescheite Hülle ausgebe. Aber lass uns nicht in Nirvana verfallen, sonst höre ich gar nicht mehr auf.
Ja. Ja, na, ich überlege gerade, wie kriegen wir von da die Kurve auf Smart Home und vielleicht Stasi-Methoden.
Warum?
Vielleicht machen wir damit weiter, weil den Link hast du mir mal rausgesucht die Woche. Finde ich krass. Es geht um Zalando und eine neue selbst entwickelte Software, die sie entwickelt haben. Die Software nennt sich Zonar mit Z. Und über die Software kannst du tagtäglich deine Mitarbeiter, Vorgesetzten, Kollegen und ja, mehr oder weniger gut gelittenen Leute in der Firma tagesaktuell beurteilen und bewerten. Was hältst du von sowas?
Ich sehe das als extrem schwieriges Ding an, denn am Ende vom Tag ist es ein neues Mittel, um Kollegen und Vorgesetzte und Untergebene, weil es ist ja 360 Grad gedacht, zu denunzieren. Und das ist was ich extremst schockierend finde, muss ich ehrlich sagen, dass Unternehmen diesen Weg gehen, um Mitarbeiter zu promoten oder auch herabzusetzen beziehungsweise zu bewerten. Denn ja, wir hatten ja erst 30 Jahre, ne, und so, Mauerfall, Wiedervereinigung, was auch immer, das sind Stasi-Methoden, ja. Es gibt natürlich den, ich sag mal, in einer heilen Welt positiv eingesetzt, ist es eine tolle Geschichte. Aber wir leben nicht in einer heilen Welt. Und es gibt immer Neider, es gibt missgünstige Menschen.
Gerade im Unternehmen.
Die sich falsch behandelt fühlen. Und gerade wenn es darum geht, sich im Unternehmen vielleicht gegenüber dem Vorgesetzten oder der nächsten Ebene durchzusetzen, ist das natürlich ein Tool, was jedem bösen Gedanken einfach Tür und Tor öffnet. Finde ich höchst befremdlich, muss ich sagen.
Ja, ich meine, Social Media ist eh schon knifflig genug. Und dann so eine Rundumüberwachung in der Firma, wo du, und das ist ja auch, also nicht irgendwie ein Wochenüberblick, jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder ist mal besser oder weniger gut gelaunt und die meisten Diskussionen mit Chefs, Mitarbeitern sind 2 Tage später auch nicht mehr so heiß, wie sie in dem Moment waren. Und wenn du da die Gelegenheit hast, tagesaktuell Bewertungen reinzurenten, dann ist das schon ganz, ganz schwierig.
Ja, hätte da gestanden, dass Zalando eine Third-Party-Software ausprobiert, testet, was auch immer, um vielleicht ein besseres Personalmanagement zu gestalten und, keine Ahnung, Ziele verfolgen, definieren, whatever, dann hätte ich es vielleicht noch ein bisschen verstanden. Aber es ist von einer interne, von Zalando entwickelte Software. Mhm. Ja, was natürlich ganz klare Absichten am Ende vom Tag darlegt. Und das ist einfach, nein, das ist too much und ist auch nicht zeitgemäß. Es ist, ist nicht geil.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Also ich fühle mich da, wenn ich sowas lese, schon maximal unangenehm berührt. Ja.
Ja, das ist Salesforce 3.0 in der Negative Edition.
Ja. Ja, und das ist zeigt halt mal wieder, dass Unternehmen oder HR-Abteilungen immer auf dem Weg sind, noch mehr zu optimieren und noch mehr aus den Mitarbeitern rauszuhören. Parallel gibt es Studien, die feststellen, dass eine 4-Tages-Woche die Produktivität der Mitarbeiter erhöht. Also auf Deutsch, gib den Leuten, vertrau ihnen, enable sie und überwach sie nicht. Ist viel
im richtigen Feld, wenn so kleine Nischenunternehmen wie Microsoft zu dem Ergebnis kamen, ist das, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Recht auf Homeoffice ist, glaube ich, ja mittlerweile gegeben. In
gewissen Bereichen. Natürlich nicht in jedem Berufsfeld, aber klar.
Ja, und die 4-Tage-Woche, ja, kann ich nachvollziehen. In gewissen Bereichen ist die Produktivität damit sicher auch höher. Von daher, flexible Modelle werden einfach das Zukunftsmodell.
Aber dazu Thema gehört sein. Vertrauen und dazu gehört Enablement und eben nicht Überwachung.
Ja, weil diese Thematik von kristalliner oder durchsichtiger Vorgesetzter, Untergebener in einer 360-Grad-View oder Ansicht, das ist furchtbar. Also würde ich keine 2 Wochen mitmachen.
Nein. Definitiv nicht.
Okay, dann lass uns diese Stasi-Akte
schreiben. Ja, aber lass uns in dem Thema bleiben, weil ich habe wieder eine Studie gefunden. Studienbeauftragte. Studie.
Hört.
Ja, ich komme gerade drauf, weil Überwachung, dann diese Smart-Home-Sprachassistenten etc., denen wird ja auch gerne der Überwachungsvorwurf gemacht. Und von daher habe ich eine wunderbare Brücke hier schlagen können. Ich habe eine Studie gefunden, die sich mit dem Thema Smart-Home-Monitoring befasst. Und zwar ist es sogar eine recht aktuelle aus 2090. Splendid Research.
2090, du bist deiner
Zeit so voraus. Ja, 2019 natürlich. Es ist eine repräsentative Umfrage unter 1509 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren zu Status Quo und Entwicklung von Smart Home in Deutschland. Und deshalb hier das Quiz der Woche. Heiko, deine Einschätzung, wie viele Prozent der Deutschen nutzen zumindest eine Smart Home-fähige Anwendung?
45%.
Boah, 46.
Wow. Und ich kenne die Studie echt nicht. Ich habe Carsten die ganze Zeit schon gerüchelt, was er damit meint. Von daher, ja, nice, okay.
Ja, an einer Nutzung sind
Also
28% interessiert, die kann man eben noch oben drauf rechnen. Und 26% legen Smart Home kategorisch ab. Also ein Viertel,
okay,
jeder
was
Vierte.
interessant, ja. Was wirklich interessant ist, wenn du dir die Alterspyramide aktuell anschaust, ne? Das heißt, dass die Golden Ages, zu denen wir vielleicht irgendwann auch mal gehören werden, so, wenn wir durchhalten, da nicht die Cockblocker sind,
Ganz
oder? Sehe ich das
offensichtlich
falsch?
nicht. Sie unterscheiden
Cool.
hier in der Studie auch unter echten Smart Home Nutzern und einfachen Nutzern, wobei erstere einen Prozentanteil von 12% ausmachen. Das sind Besitzer mehrerer Anwendungen, die zu einem System verknüpft werden. Also eigentlich eine ganz normale Smart Home Umgebung, weil du hast ja in den seltensten Fällen wirklich nur einen Anbieter, wenn du ein bisschen dich mit der Thematik befasst.
Ja, aber das ist höchst interessant. Also im Nachgang des Podcast, der Podcast-Aufnahme, schaue ich mir das auch gerne mal in der geschriebenen Version an. Aber ich finde es extrem interessant, dass das so konträr gegen die
Ja,
Alterspyramide geht.
ja.
Cool.
Jetzt habe ich noch drei Fragen an dich.
Ja.
Ich habe hier vor mir stehen die Top 5 Anschaffungsgründe. So, deine Einschätzung. Was ist der beliebteste Grund, in Deutschland sich ein
Oh.
Smart Home System? Welcher Art? Ich meine, da sind wir sehr differenziert. Es geht von
Ja.
Smart Plug bis zum smarten Rollladen, ne?
Der Smart Plug hört sich immer noch an wie
Ja, oder wie was
Programmierfehlgriff.
anderes, worüber wir jetzt nicht philosophieren werden.
Ja, egal. Hatten wir nicht mal so ein Produkt gehabt oder App gesteuert wie Vibrator? Egal, jetzt
Ja,
geht auch
genau.
was. Es ist echt das ist eine gute Frage. Also da gehört jede Philips Hü-Hu-Birne
Ja.
mit rein und jeder. Okay, Usability ist, glaube ich, konform. Glaube, viele haben den Sicherheitsgedanken vermeintlich
Platz
ganz
2
oben
mit
stehen.
39%.
Okay, und was ist Platz
Komfort
1?
tatsächlich, wie du es auch vermutet hast, mit
Okay.
57.
Nee. Also ich hätte gedacht, dass Sicherheit über Komfort ist, so Richtung, naja, wenn ich im Urlaub bin, in meinem
Ja.
Rentenalter und ich habe 100 Tage, 300 Tage Urlaub im Jahr
Ja,
und ich
aber da
habe
musst du
eher,
dir auch mal die am
egal.
Markt verfügbaren Produkte anschauen. Und ich meine, Smart Home gibt es in der Endkundenvariante. Also sprich, du hast eine Mietwohnung und baust dir einfach Smart Home-Elemente dazu. Dann kommst du mit Thema Sicherheit nicht sonderlich weit. Dann hast du vielleicht da deine
Nee.
Kamera, dann hast du ein
Nein, also
elektronisches Schloss.
Sicherheit nicht mal mit Kamera, sondern eher mit die Rollläden gehen abends runter, morgens hoch. Es sieht bewohnt aus,
Ja.
ja, so was sie die
Aber mit
Argumente unserer älteren
Rollläden,
Generation ist mit.
Rollläden nimmt dich ja schon wieder aus dieser Standardmieter-Geschichte raus. Wenn du es ernst meinst, dann hast du da wirklich ein vom Installateur verbautes System stehen.
Also
Drum,
ein, wer sind die denn,
keine
KNX-Bus-Dings
Ahnung,
da,
weiß ich
Dingsi?
nicht.
Ja, ich glaube, das ist so die
Also eins
Porsche-Variante,
finde ich noch
die das
interessant. An
bringen.
Platz 3 ist der Faktor Spaß, nur ein Prozentpunkt hinter Sicherheit.
Echt?
Punkt 4
Ah,
wäre
okay.
Technologiebegeisterung. Ich glaube, das kann man dann auch unter Nerdentum zusammenfassen. Und
Die Early
ja.
Adapter.
Und interessant finde ich Platz 5 mit 25% sinkende Heiz- oder Stromkosten.
Ah, Grüße gehen raus an Arne Pelzer.
Ja.
Arbeitet
Für
er nicht
Tado,
für so
glaube ich,
ein,
arbeitet er.
wie heißt die?
Ja, aber genau
Tado,
das sind es.
genau.
Das sind dann smarte Heimthermostate. Die gibt es von Tado, die gibt es von Rademacher, aber die gibt es, glaube ich, auch bei Aldi mittlerweile von Silverline. Aber das ist
Ja, ich glaube,
tatsächlich.
wie heißen die Jungs, die von mit E aus München ehemals hier. Oh, Namen vergessen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Elgato. Die jetzt Eve heißen, genau. Ja, gibt's da viele Varianten. Ja, krass. Okay, hätte ich jetzt
Ja.
in der
Jeder
Sortierung
vierte
anders verwertet?
holt sich das unter Sparaspekten. Fand ich super. Jetzt lass uns hier durchrennen. Ich weiß nicht, wie interessant das für unsere Hörer ist. Die Top 3 Concerns, die Top 3 Befürchtungen. Ja, zwei sind sehr obvious, würde ich sagen.
Der User, ja, Sicherheit würde ich ganz oben
Ja,
anordnen.
und damit schlägst du, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf Platz 2 mit 51% Sorge um die Privatsphäre und auf Platz 3 mit 44% Angst vor Hackerattacken.
Ja, gut, das geht ja ineinander über an diesem Tag.
Ich sag ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Die größte Befürchtung im Zusammenhang mit Smart Home Systemen sind tatsächlich mit 52%. Die Anschaffung ist zu teuer. Und das ist halt wahrscheinlich wieder so ein deutsches Phänomen, ne? Geiz ist geil. Das Produkt wäre gut, wenn es 20 € billiger wäre und noch diese Funktionen hätte. Ja.
Ja, die Eierigen wollen nicht sagen, wie der generische Deutsche gerne hätte.
Ja.
Naja.
Genau. So, und jetzt noch schnell der dritte Themenkomplex. Szenarien. In welchen Szenarien würdest du schätzen, sind Smart Home Systeme vorrangig aufgestellt?
Platz 1, Beleuchtung, Internet.
Ist jetzt hier nicht konkret aufgeführt, aber geh vielleicht sogar noch eine Kategorie generischer. Na, ich mach's kurz. Also der
Ja,
Hauptanwendungsbereich ist
einmal was.
Entertainment und Kommunikation.
Das ist
Na,
aber schwer zu
ja.
fassen. Ja, also das
Dann sind
ist,
wir auf
naja.
Platz.
Also die befragte Userbasis hatte
Das weiß ich nicht.
vorgefertigte
Ich
Dinge,
war
die sie
nicht Teil.
ankreuzen konnte, oder? Ja, hätte sein können, dass es in der
Nein,
Richtung
nein,
geht.
nein. Zweithäufigstes Szenario ist tatsächlich Energiemanagement im weitesten Sinne. Ja. Platz 3, Gebäude und Wohnsicherheit. Das sind alles Punkte, die wir eigentlich schon erwähnt hatten. Auf Platz 4 kommt erst Hausautomation und Komfort. Also eigentlich das Geschäftsfeld, aus dem diese ganzen Smart Home Geschichten entstanden sind.
Ja, krass.
Und
Okay.
auf Platz 5 mit 10% ist dann noch Gesundheit. Also da reden wir wahrscheinlich von schlauen Wagen und
Fällt unter dieses Thema auch, ich sag mal, digitale Sprachassistenten und diese Uschi
ich würde es damit
kleinen
reinfassen. Für
Bots, die
mich
überall
ist das
rumstehen.
Teil von Smart
Das würde
Home.
erklären, warum dieses Entertainment-Thema so
Ja.
weit oben ist, ja. Dass die Leute das damit, was, das ist für mich halt kein Smart Home. Das ist halt ein Eingabegerät, ja,
Ja, aber was soll es denn sonst sein?
ein Input-Device. Ja, okay, aber interessant, ja, höchst interessant. Ich bin gespannt drauf, das gesamte Paper zu lesen. Nicht ganz verachtenswert, ja.
Auf jeden Fall spannend. Und mit wie immer so ein paar Wendungen, die man nicht wirklich so erwartet hätte. Warte, jetzt kann ich es dir in unsere Shownotes packen. Hihi.
Jetzt darfst du wieder verlinken, ja, nachdem du so geheimnisvoll
Ja,
getan
aber
hast.
die Befragung macht
Aber
einfach
ja.
mehr Spaß, wenn du nicht genau weißt, worum es geht.
Ja, vollkommen okay. Und überraschend, was da
Ja.
rauskam. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass auch Aldi irgendwie mit irgendwelchen Pseudosmart-Leuchtmitteln an den Start geht, neben diversen DIY-Ketten, die ihre eigenen Marken machen, etc. Also das Thema nimmt schon
Ja,
Fahrt
natürlich.
auf
Es
in
ist
gewissen
Mainstream geworden
Bereichen.
mittlerweile. Ich habe ja gesagt, ich habe selbst die bei Aldi, Lidl, Norma, Netto, keine Ahnung, habe ich schon smarte Thermostate entdeckt. Von Hausfirmen
Okay.
oder China-Firmen wie, ich glaube, Silverline oder Silvercrest oder es ist da.
Ja. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass das ganze Feld ist so groß und so extrapoliert spannend, dass wir dem vielleicht eh nochmal eine Sondersendung oder einen Sonderthemenblock widmen sollten. Denn wenn du dich ein bisschen tiefer in die Thematik begibst, was ist denn die zukunftssichere Plattform, die du auswählen solltest für deine Smart Home Devices? Ja, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Was nimmst du? Nimmst du Zigbee 3.0? Nimmst du Z-Wave? Nimmst du HomeKit? Ja, whatever. Da sollten wir dann vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz dediziert.
Ich glaube, das sind mehr als eine Sonderfolge in dem Fall.
Das ist ja, also ein mega großes Feld, ein spannendes Feld, aber auch sehr undurchsichtig und teilweise auch verwirrend, selbst für uns.
Mhm. Ja.
Die ja jeden Tag irgendwie so ein bisschen damit zu tun
ja, haben. Ja, ja, ja. Und du, ich meine, selbst meine Mutter, selbst der ist der ganze Themenkomplex ein Begriff mittlerweile. Und die ist nicht wirklich affin. Die hat noch nicht mal WhatsApp. Kannst du dir sowas vorstellen?
Ja, meine Mutter aber auch nicht. Ja, aber gut, die Dame ist auch kurz vor den 80, dann darf sie
ja sie muss sie
mit ihrem iPad zufrieden sein.
Ja, ja, sie muss nicht, aber dann ist es natürlich umso weniger verwunderlich, dass sie hinten und vorne nicht versteht, wie ihre Enkel zum Beispiel kommunizieren. Und dadurch natürlich auch ich ein Stück weit. Also das ist was ich mir für meine späteren Tage hoffe, erhalten zu können, auf jeden Fall neugierig zu bleiben. Und wenn man es auch schon nicht täglich nutzt, zumindest wissen, was passiert. Wobei, du hast selber Kinder, es ist ja heute schon schwer genug nachzuvollziehen.
Es ist schwer, Schritt zu halten. Selbst für uns, die wir uns mal an der Sturmspitze und als Elite der Innovationen gesehen haben, ja, wir werden auch alt und das ist einfach so viel, was da passiert. Aber okay, das ist auch wieder ein eigenes Thema.
Ja, aber darüber möchte ich keine Sendung aufnehmen.
Nein.
Stay hungry, stay interested und genau. Du, lass uns mal jetzt in unsere wirkliche Gadget-Runde reinkommen. Ich habe vorhin schon angeteasert. Ich habe hier zwei Gadgets, die ich heute mal gerne vorstellen würde. Und beim ersten handelt es sich um das Thema NFC. Das sagt dir was, gell?
Near Field Communication.
Richtig. Ja. Ist eine relativ einfache Form der Funkkommunikation, basiert darauf, dass du ein aktives Gerät hast und eins, was lediglich einen Chip hat. Und dieser Chip lässt sich im Normalfall programmieren und mit Befehlen unterfüttern. So, was ich jetzt hier habe, ist von der Firma Scenic drei Platten namens Muse Blocks. Stell dir das so vor, das sind drei, ja, wie breit werden die sein? 4-5 Millimeter dicke Platten, Kantenlänge 7x7 Zentimeter, also relativ klein. Die ich hier habe, sind vorne noch mit unterschiedlichen Farbmustern bedruckt, also irgendwie ganz nett. Und die haben im Inneren einen NFC-Chip. So, warum will ich das oder wofür ist das nett? Also stell dir einfach vor, du möchtest jetzt deine Lieblings-Spotify-Playliste abspielen. Ja, dann ist der eine Weg, dein Handy anzumachen, die entsprechende App auszusuchen, dann unter Stöbern oder Durchsuchen gehen und dann irgendwann deine Playlist da rauszukramen und dann zu starten. Das Ganze kannst du deutlich verkürzen, wenn du zum Beispiel, und die Funktion bietet Spotify, die Aktion, die ich eben besprochen habe, mit einem Link unterlegst. Und der Link lässt sich mit Hilfe einer App von der Firma Scenic auf die Muse-Blocks programmieren.
Okay.
Und
also klassisches IFTTT.
Ja,
weil der Link kann ja alles beinhalten. Der kann ja eine Spotify-Playlist beinhalten, der kann eine Abfolge von Home Optimization Commands beinhalten.
Bedingung ist halt, dass du eine App hast oder eine Anwendung, die sich in Form eines Direktbefehls verpacken lässt. Und den kannst du dann auf deine Platte speichern. Und wenn dir jetzt eben nach deiner Heavy Metal Playlist auf Spotify beispielsweise zumute ist, dann hältst du einfach dein Handy an die Platte, die du dir an die Wand schraubst oder die du vielleicht auf deinem Tisch liegen hast. Und dann wird der Befehl automatisch aufgerufen. Du musst nur noch einmal bestätigen, ja, hier spiele ab Spotify Playlist XYZ. Und dann läuft die Mucke. Und ich habe es nicht ausprobiert.
Okay, das heißt, das ist ein schön designter
Shortcut.
NFC-Chip. Ja, genau. Okay.
Gibt es in unterschiedlichen...
Was uns dann wieder zu der Lichtthematik bringen könnte, weil das kannst du da bestimmt auch mit kombinieren, oder?
Die Lichtthematik... Ja, soweit bin ich nicht in der, in der Programmierung, aber ich habe gesagt, alles, was du in einen Befehl oder einen Link packen kannst, kannst du auf dieses Ding programmieren. Also ich denke jetzt zum Beispiel bei IFTTT müsste es zum Beispiel gehen, dass du dann beispielsweise sagst, ich habe hier meine Hue-Lampe und wenn ich hier Aktion A einleite, dann geht die Lampe mit an, dass man sowas auch in Linkform auf diese Platten drauf programmieren kann. Müsste funktionieren.
An der Stelle freue ich mich drauf, wenn du fertig getestet hast und mir vielleicht die Produktnummer zum Testen zur Verfügung stellst, die ich dann gerne mit vielleicht dem einen oder anderen Kollegen mal unter das Auge nehmen würde. Fällt mir gerade ein an all die Unternehmen da draußen oder Hersteller, die sich bemüßigt fühlen und was sie ganz toll finden und solche Dinge zur Verfügung zu stellen. Denkt bitte daran, wir sind zu zweit und wir sitzen nicht immer nebeneinander und sitzen uns nicht immer gegenseitig auf dem Schoß und es wäre toll, wenn wir die Dinge gleichzeitig testen könnten. Das heißt, aus eins macht zwei.
Ja, was die Musterstörung ist natürlich geht. Der Dankeschön. Idealfall, aber du kriegst die Dinger jetzt noch vielleicht kurz zur Verfügbarkeit. Verfügbar ab sofort, allerdings noch nicht bei Amazon. Das hat mich ein bisschen gewundert. Man muss auf scenic.com gehen und dort den Shop bemühen, wenn man dahin möchte. Okay. Kommt zu Amazon, konnte mir leider keinen konkreten Termin nennen, wann die auch bei Amazon und im E-Tail verfügbar sein werden. Jetzt Preis, ich habe hier drei einzelne Platten, die es gibt noch größere Pakete mit mehr als diesen drei Platten. Und es gibt ein ganz großes, so ein Deluxe-Paket, da ist dann noch eine Leiste mit beigepackt. Könnt ihr euch alles angucken, scenic.com, S-E-N-I-C.com, da ist ein Shop für die, die sich das mal nach Hause holen wollen. Ja, genau. Und zu Amazon kommt's früher oder später auch, die Dinger heißen Muse, so wie die Band Blocks. Ist ein nettes Gadget.
Ich denke, du wirst es dementsprechend ja auch in den Shownotes verlinken. Um da auch nochmal nachgucken zu können. Für mich noch ganz kurz zum Verständnis, das heißt in diesem Startpaket mit drei 7x7 Zentimeter großen Platten für 15 Euro, also du hast quasi 5 Euro pro Platte, wenn du es runterrechnest.
Richtig.
Okay.
Ich bin hier gerade auf die Seite gegangen, da ich habe eben die Zierleiste erwähnt. Das wäre dann ein Paket mit eben einer Bar, nennen die das hier auf Englisch, also einer größeren Zierleiste und 7 Blocks. Da bist du mit 70 Euro dabei. Und dann gibt es doch ein Premium Art Set, das ist dann eine hochwertigere Zierleiste und auch 7 Blocks, da sind wir dann bei 170.
Okay.
Das ist aber noch nicht verfügbar. Momentan sind nur die ersten beiden verfügbar. Ist ein nettes Ding, wer NFC mag und damit häufiger arbeitet, ist auf jeden Fall mal einen zweiten Blick wert. Macht Spaß.
Ja, nice. Wie gesagt, ich freue mich drauf, die Produkte mal selbst unter Feuer nehmen zu können. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Mal schauen, was man da so alles rausholen kann.
Ja, ich glaube, da sind noch ganz viele Szenarien, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe.
All right. This makes more than sense. Ha! Blöde Überleitung. Ha. Genau. Nein.
Oh.
Ja, der war super flach.
Der war aber gut. Ich habe nachdenken müssen. mein zweites Gadget und zeitgleich etwas, was ihr bei uns gewinnen könnt. Aber lass mich erstmal vorstellen. Ich habe hier stehen neben mir den Zenz Stand Dock and Watch Fast Wireless Charger. Wireless Charging ist ein Thema, was wir auch immer wieder mal thematisiert haben hier im Podcast. In dem Fall spreche ich von einer 4-in-1 Ladestation für Induktionsladung. Wireless Charging, Key Charging, ihr wisst schon, Geräte aufladen ohne Kabel. Konkret schaut das so aus. Also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist extrem wertig, es ist extrem schön designt, besteht aus einer weißen Hartplastik Bodenfläche, in die dann eingelassen ist noch so ein in T-Form ein Alu-Ständer, auf die man dann seine Apple Watch packen kann. Dazu habe ich noch einen ganz normalen Lightning Fast Charging Anschluss an der Frontseite vor diesem T-förmigen Apple Watch Halter und seitlich noch eine kleine induktive Ladeplatte, die
ausreichend groß,
die in etwa Höhe der T-Säule nach oben geht, und da kann ich dann eben nicht nur Apple-Produkte laden, sondern jedes Wireless-Charging-fähige Smartphone oder Device. Und zusätzlich gibt es rückseitig noch einen USB-Anschluss, über das ich ein weiteres Handy oder was auch immer
die zusätzlich laden kann. Was auch immer man anschließen möchte, aufladen könnte, wenn man
genau das möchte. Und ich hätte halt auch nicht gedacht, ich habe es auf der IFA schon mal gesehen, schön sind die Dinger, aber auch im Einsatz, also ich weiß gar nicht, es macht einfach Spaß, du fasst das Ding an und weißt, du hast ja was qualitativ Hochwertiges in der Hand. Du legst deine doofe Apple Watch auf die dafür vorgesehene Ladeschale, es springt sofort an und du hast einfach das Gefühl, das funktioniert. Ich habe auch, glaube ich, noch nie rumnackeln müssen, wenn ich mein Telefon wireless laden wollte über das Ding. Einfach super. Fast Charging auf allen Ports mit bis zu 20 Watt. Optisch ein absoluter Hingucker, unglaublich wertig und macht einfach irre Spaß.
Ja, als das Produkt angekündigt wurde vor ein paar Monaten, war ich erst ein bisschen konsterniert gewesen über die, ja, du hast eine Ladefläche, okay, lege ich halt mein Telefon drauf. Für die Watch macht auch Sinn. Der Lightning-Port, dachte ich, okay, für vielleicht ältere iPhones, aber ich für mich habe meinen Use Case gefunden, abends meine AirPods einfach drauf zu stecken.
Ja, glaub, klar.
Dafür wurde es auch immer mal gedacht, die Watch aufzuladen, das Telefon draufzulegen, alles ist cool.
Und hast eben noch den zusätzlichen USB-Port rückseitig, über den du deinen Mobile Speaker, Powerbank, whatever auch noch laden kannst, also 4 Geräte maximal. Ja,
sehr, 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 sehr cool. Dank geht raus an der Stelle an die Firma Zenz. Ja, so it makes sense.
Zenz.
Ja, wird natürlich auch bebildert und verlinkt in den Shownotes zu sehen sein.
Ja, ich glaube, ich hau jetzt gleich ein Foto bei Instagram auf unseren Kanal,
dass da mal wieder
ein bisschen cool Traffic drauf kommt.
Wie gesagt, ich begleite ja Zenz seit 2012 jetzt, glaube ich. Ja, 2012 wollte noch niemand was davon wissen, was induktives Aufladen ist. Der Standard, oder es gab noch keinen Standard damals.
Ja, bevor Apple aufgesprungen ist, war dieses ganze Key-Charging-Nische.
Super Nische.
Seit Apple in dem Spiel mit dabei ist, hat es Fahrt aufgenommen. Also wieder mal, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was diese Firma für eine unfassbare Marktmacht hat.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle, weil wir sind ja im Black Thursday, noch nicht im Black Friday. Ich habe gehört von verlässlichen Quellen, dass die Firma Gravis zu Black Friday vielleicht die ein oder andere Aktion mit super sexy Preisen zum Thema Zenz und Wireless Charging machen wird.
Hat dir das ein Küken geflüstert?
Der Herr Whistleblower himself hat mir das in der Instagram-DM geschickt, wie man heute sagen würde, ja.
Na, ich glaube, der hätte dir ein Snapchat geschickt.
Ah, okay, I'm out.
I'm out. Yeah.
Nein, haltet die Augen offen. Wenn jemand günstig ein Zenz-Produkt schießen will, glaube ich, ist Gravis in den nächsten Tagen ein ganz guter Anlaufpunkt. Aber wer es noch günstiger haben will, weil wir haben ja heute den Black Thursday, Ja, da hätten wir nämlich genau zwei von den von Carsten eben beschriebenen Produkten. Einmal in schwarz, einmal in weiß mit einer schönen Alu-Umrandung. Also wirklich sexy Hardware. Für unsere Hörerschaft zum Raushauen. Aber was müssen die Hörer dafür tun, Carsten?
Jetzt kommst du mit der Frage. Ich habe gehofft, du löst diesen gordischen Knoten selber auf. Weil wir haben nämlich im Vorfeld diskutiert. Ich würde einfach sagen, ganz standardmäßig, schreibt einfach in die Kommentare auf der Webseite oder bei Facebook. Folgt uns bei Facebook und schreibt in die Kommentare, warum das Ding was für euch ist, oder schickt ein Foto von eurer ausgezehrten leeren Apple Watch oder.
Zeigt uns einen Screenshot, dass ihr die erscheinende Folge, nämlich Gadgetfunk 28, mit euren Freunden vielleicht teilt. Ja? Und wir suchen uns dann einfach die kreativsten und besten Beiträge aus.
Und ich würde sagen, wir beschränken das auf die Plattformen, unsere eigene Webseite www.gadgetfunk.de und oder Facebook.
Richtig. Ja, und genau. Facebook. Ja. Wir werden grauhaarig, wir nutzen noch Facebook. Alles gut. Normale UVP von dem Produkt 119 Euro. Wenn ihr es so im Laden oder bei Amazon kaufen werdet oder wollt. Wie gesagt, einmal in schwarz, einmal in weiß zur Verfügung gestellt von der Firma Zenz. For free. Für euch. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf zahlreiche Kommentare.
So schaut's aus.
So schaut's aus.
Und damit machen wir jetzt
Feierabend.
Den Black Thursday zu.
Ja, weil in anderthalb Stunden ist nämlich Black Friday, ja, und dann hast du nämlich erst Cyber Week, dann hast du Black Friday und dann hast du Inkasso. Weil
und dann hast du ausgegeben. Dann hast du Inkasso, wobei dieses Black Something wäre auch schon wieder eigentlich ein Themenschwerpunkt.
Ja.
Ich werde
du kennst meine Meinung dazu, aber ich will sie jetzt nicht.
Six Auto Leasing kam ja mit Black Friday Woche kürzlich in also es ist Sau durchs Dorf langt nicht. Es ist echt totaler Irrsinn, zumal, ja, wobei am Ende vom Tag, solange der Konsument profitiert davon. Der Hersteller ist halt gezwungen mitzumachen, wenn er nicht an Gesichtsverlust leiden möchte. Aber es ist krass.
Es ist schon sehr uferlos. Aber ja, die armen Hersteller, ja, müssen das ganze Jahr über Geld scheffeln, damit sie es am Black Friday verblasen können.
Zugunsten unserer Hörer und ihrer Kunden.
In diesem Sinne würde ich sagen, euch allen einen schönen Black Friday. Shoppt euch die Finger bunt online oder auch in diversen Retail Stores und habt Spaß.
Habt Spaß. Gute Nacht, Heiko.
Schönen Abend, Carsten. Ciao.
Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com. für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.